die Suche eigentlich nach Identität und die Suche nach einer absoluten Zugehörigkeit, nach einer Schublade, in die man perfekt passt.
Hi, ich bin Chris und das hier ist Gut Integriert. In diesem Podcast reden meine Gäste und meine Gästinnen mit mir über Integration, denn Gut Integriert stempelt, den so viele Migranten und Migrantinnen kennen, und das Leben zwischen mehreren Kulturen. Was es genau heißt, das erfahrt ihr hier. Meine heutige Gästin ist Toxische Pommes. Und last but not least, vergesst nicht, Gut Integriert zu abonnieren. Danke und viel Spaß. So, willkommen zurück zu einer neuen Folge von Gut Integriert. Heute habe ich eine super coole Person zu Gast. Das sage ich dauernd, aber die heutige Person ist echt cool. I'm a big fan. Aber ich weiß gar nicht, wie du angesprochen werden willst. Toxische Pommes oder Irene? Was ist dir lieber?
Egal.
Wer bist du heute?
Pommes, Irene. Ich nenne mich Irina. Ich glaube, das ist irgendwie
alright,
angenehmer zu hören. Das ist immer Pommes.
Irene, ich bin ultra happy, dass wir es geschafft haben, eine Folge jetzt zu planen und aufzunehmen. Yes. Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich trinke gerade eine Schokomilch und bin ganz gute Dinge. Wie geht's dir?
Gut, gut. Und heute werden wir, eigentlich geht's mir sehr gut, heute werden wir über den Buch reden. Was ich, Fun Fact, es ist hier, ich halte es gerade in die Kamera für Menschen, die das nicht sehen können. Ich habe tatsächlich länger gebraucht, es zu lesen, weil ich lese Bücher echt langsam. Aber so diese Emotionen, die ich da durch dieses Buch bekommen habe, waren so real. Ich gehe da später drauf ein. Aber ja, wir reden heute über dein Buch, wie es dazu kam, was du dabei gefühlt hast. Und ja, normalerweise würde ich jetzt fragen, wer bist du und was machst du? Aber ich glaube, das ist ein bisschen überflüssig. Oder willst du sagen, wer du bist und was du machst?
Sure. Genau. Ich habe also ein Pseudonym ist Toxische Pommes und ich mache auf Social Media recht viel Zeug. In erster Linie Kurzvideos, satirische Kurzvideos, hoffentlich lustige Kurzvideos. Genau. Das ist so, was ich mache. Und ich habe gerade einen Roman geschrieben, der im März erschienen ist. Und damit bin ich gerade auf Lesetour.
Yes. Und er heißt Ein schönes Ausländerkind.
Genau.
Was ist dein kultureller Background?
Mein kultureller Background ist gemischt vom Balkan sozusagen. Meine Familie kommt aber hauptsächlich aus, also wenn man es wirklich runterbricht, hauptsächlich aus Montenegro und ein bisschen aus Serbien. Genau. Wir haben aber in Kroatien gelebt. Und sind dann nach Österreich gekommen, als ich ein Kleinkind war.
Wie war es damals für dich, nach Österreich zu kommen?
Ich kann mich wenig erinnern, aber ich weiß aus Erzählungen von meinen Eltern, dass sie eben dachten, sie fahren nach Wien, weil sie hatten eine Cousine dort, die ihnen eine Unterkunft organisiert hat. Die Migration ging recht schnell, es war Krieg, sie wollten das Land schnell verlassen und haben zwar mehrere Optionen gehabt, also meine Familie, wohin sie wollen. Letzten Endes ist es dann aber Österreich geworden, weil es einfach die beste Option oder die schnellste Option war, um eine Unterkunft zu finden. Und sie haben von dieser Cousine die Information bekommen, es handelt sich um eine Stadt namens Wiener Neustadt und sie waren sich sicher, dass das irgendwas mit Wien zu tun hat und auch so ausschaut wie Wien. Und genau, ich kann mich aber persönlich kaum dran erinnern. Ich habe auch kaum Erinnerungen an Kroatien.
Und das heißt aber, du bist jetzt Wahlwienerin, gell?
Ja, ich bin nach Wien gezogen, genau, jetzt habe ich es geschafft. Was meine Eltern damals nicht geschafft haben.
Oh ja, she made it.
Direkt am Stephansplatz. Meine Eltern dachten früher immer, dass alle Wiener irgendwie am Stephansplatz leben müssen.
Das ist doch voll cool, weil es ist so schwer, da hinzuziehen.
Aber ich glaube, ich kenne niemanden, der irgendwie, ich bin jetzt, wo ich in Wien wohne, ich bin halt nie am Stephansplatz. Als Kind dachte ich mir immer, dass man als echte Wienerin am Stephansplatz irgendwie abhängt. Ich bin da maximal zum Umsteigen.
Ja, ich muss zugeben, meine Eltern, sie gehen echt oft spazieren zum Stephansplatz. Also sie starten irgendwie auf dem Ahö oder Hilfe, je nachdem, was für eine Version man bevorzugt. Hier dann runter, die Ahö runter, dann gehen sie durch diesen Heldenplatz und dann runter zum Stephansplatz. Und das ist so deren Spazierroute, was ich so witzig finde. Mhm. Und ich dachte irgendwie, alle Leute gehen da runter, bis ich gehört habe, dass Österreicher oder Wiener oder sonst wer und Wienerinnen niemals dort sind. I was like, okay, cool.
Voll.
Alright.
Voll. Aber spannend, dass sie über die Mahö gehen. Das kennen meine Eltern zum Beispiel irgendwie nicht. Mhm. Also die bewegen sich wirklich in so einem ganz kleinen Radius um den Stephansplatz herum.
Oh mein Gott.
Die schauen sich immer die gleichen Monumente an und gehen dann zum Pizza Busy und keine Ahnung was alles. Also so.
Pizza Busy, oh Gott, ich vermisse das voll. Wie kamst du eigentlich auf den Namen toxische Pommes? So, how did it happen?
Es war nicht viel Überlegung dahinter, ich sag's dir ganz ehrlich. Ich habe einfach einen Namen auf Instagram gebraucht. Das war einfach, es hat sich einfach so ergeben. Ich habe nicht besonders viel nachgedacht, ganz ehrlich. Und ja, es war auch einfach mein privates Profil davor. Also ich habe einfach, also keine Ahnung, mit meinen Freundinnen und Freunden einfach, weil ich, also ich habe halt einfach nur so normalen Content sozusagen gemacht. Und dann, genau, ist das irgendwie gewachsen und irgendwann war es zu spät, den Namen zu ändern.
Aber ich finde ihn cool, er ist iconic.
Ja, ich weiß nicht, ich würde ihn irgendwie gerne ein bisschen ändern. Aber
mit deinen Videos triffst du einen wunden Punkt bei vielen, vielen Österreichern und Österreicherinnen zum Beispiel. Hältst du viel positive oder auch negative Kritik?
Ich würde sagen beides. Ich würde sagen aber, das positive Feedback überwiegt, beziehungsweise die Leute, die positive Kommentare hinterlassen, machen sich sozusagen die Mühe, was zu hinterlassen und die anderen kriege ich nicht so mit. Also ja, aber natürlich gibt es auch negatives Feedback oder halt auch Hasskommentare. Ich glaube, das gehört leider dazu, sobald man sich in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit sozusagen wagt, dass das irgendwie leider dazugehört. Macht es natürlich nicht besser, aber das ist irgendwie anscheinend, das ist anscheinend bei allen irgendwie so. Und ja, genau. Besonders lustig finde ich, das ist irgendwie neu oder das ist mit diesem, also mit dem Social Media Comedy Ding einhergegangen ist, dass ich seitdem sehr viele Kommentare wieder bekomme, wenn ich mich in irgendeiner Form über Österreich lustig mache, was ein bisschen die Definition von Kabarett ist in Österreich, dass ich wirklich immer zumindest einen Kommentar bekomme mit, ja, schleich dich halt heim, wenn es dir nicht passt. Also auch wenn es wirklich nur ein harmloser Witz ist, es wird irgendwie automatisch mit Hass gleichgesetzt und das finde ich interessant. Also so, es wird so getan oder es wird so geredet, als würde ich Österreich hassen, wenn ich einfach nur einen Witz mache über, weiß ich nicht, keine Ahnung, irgendwas stereotypisch Österreichisches.
Ich finde es auch voll spannend. Ich glaube, so Menschen, die eine Migrationserfahrung haben, wird das ein bisschen abgesprochen. Weil wenn es nicht gefällt, dann schleiche ich doch, woher du kommst. Was ich nicht schlimm finde, weil ich finde, in einer Demokratie allgemein sollte man doch das Recht darauf haben, auf freie Meinungsäußerung und auf Kritik. Und ich finde, man darf auch einen Staat oder halt eine Gesellschaft kritisieren, ohne dass man gleich sich irgendwie wohin schleichen soll, in Anführungszeichen. You know?
Ja, es ist seltsam, weil ja eben, also das ist für mich eine neue Erfahrung. Ich kenne das so bisher nicht wirklich. Ich habe das irgendwie als Kind, habe ich das manchmal den Eindruck gehabt, dass ich lieber die Goschen halten soll sozusagen. Aber als erwachsene Person, da ich ja doch wirklich irgendwie, ich gehe ja total unter in der Mehrheitsgesellschaft, sage ich jetzt mal. Ich wurde nie aufgrund meines Äußeren in irgendeiner Form diskriminiert oder ähnliches und ich habe keinen Akzent, ich bin christlich, ich bin irgendwie sozusagen, mir fiel es einfach, mich zu assimilieren sozusagen. Und spannend finde ich aber, dass das jetzt durch diese öffentliche Exponierung, ich dann wieder merke, ah, okay, es gibt anscheinend doch Grenzen und ich darf mich doch nicht irgendwie zu allem äußern und irgendwie passt es dann doch wieder nicht und in vielerlei Hinsicht fühle ich mich dann ein bisschen wieder zurückgeworfen auf oder in frühere Zeiten, wo ich eben das Gefühl hatte, ah, ich darf irgendwie nicht alles sagen, was ich irgendwie denke, sei es auch noch so harmlos. Ich darf Dinge nicht sagen, die andere sagen dürfen.
Wir reden ja heute über dein Buch, das du geschrieben hast, ein schönes Ausländerkind. Kannst du vielleicht kurz zusammenfassen, worum es in deinem Buch geht?
Also es geht im Grunde um eine gescheiterte Integration eines Migranten in Österreich. Und ja, diese Geschichte habe ich erzählt anhand einer Beziehung zwischen zwei Menschen, zwischen einem Vater und einer Tochter. Der Vater ist auf der einen Seite des, sag ich jetzt mal, Integrationsspektrums nach Maßstäben der FPÖ wahrscheinlich absolut nicht integriert. Wohingegen die Tochter auf der anderen Seite des Spektrums ist, irgendwie auf dem anderen Extrem. Sie ist überassimiliert, perfekt sozusagen und leistet die ganze Zeit und ist vermeintlich irgendwie perfekt integriert, weil es gibt ja dann doch auch irgendwo Grenzen natürlich. Und eben anhand dieser Dynamik zwischen den beiden wollte ich ein bisschen dieses Feld irgendwie sozusagen erzählen. Und in erster Linie wollte ich aber den Fokus legen auf die unter Anführungszeichen nicht integrierte Person, den Vater, und wie es ihm damit geht. Jetzt ganz grob zusammengefasst. Warum ich die Geschichte erzählen wollte, ist, ich finde, dass nicht integrierte Menschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen oder nur die falsche Aufmerksamkeit, wenn dann breit medial eben entweder nur als Bedrohung dargestellt werden oder als faule Leute, die nicht arbeiten wollen und nur Sozialleistungen erschleichen wollen. Und ich finde, es wird oft diese menschliche Komponente oft vergessen und es wird so getan, als würde jeder ganz einfach, weiß nicht, mit Mitte 40 in ein neues Land kommen können, ohne Arbeitserlaubnis ganz schnell die Sprache akzentfrei lernen, Freunde haben, weiß nicht, ja, dem ist halt nicht so und ich wollte ein bisschen noch eine andere Realität zeigen.
Verstehe ich. War es eigentlich schwer für dich, das Buch zu schreiben? Weil ich meine, also falls ich das so sagen darf, es geht ja in dem Buch um deine Geschichte. Es geht um in dem Buch, wie du und deine Familie hergekommen seid nach Österreich und wie du wie sich die Beziehung zu dir und deinem Vater verändert hat. War es schwer, das Ganze niederzuschreiben und auszurollen für eigentlich eine ziemlich große, also für die Öffentlichkeit im Endeffekt?
Teilweise ja, aber da es sich um ein autofiktionales Buch handelt, ist das persönliche Material, mit dem ich arbeite, nur die Ausgangslage. Und ich habe auch Dinge verändert. Ich habe auch Dinge ein bisschen weiterentwickelt. Und das hat natürlich eine Ebene gelegt zwischen meiner Person und das, was an die Öffentlichkeit kommt. Und das fand ich auch gut. Und ich finde es auch nicht notwendig, jetzt alles super persönliche preiszugeben für die Geschichte, die ich erzählen wollte. Aber die Figuren sind angelehnt an auch meine Familie und dadurch war es auch schon teilweise schwierig, weil ich natürlich versucht habe, mich in die Figuren hineinzuversetzen und das auch nicht immer ganz einfach war und ich da auch durch verschiedene Gefühlswelten gegangen bin, durch ich weiß nicht, zum Beispiel durch sehr viel Scham irgendwie, durch sehr viel, ich meine, ein Kapitel zum Beispiel, ein großes Kapitel des Buchs heißt Verstecken und irgendwie habe ich doch oft das Gefühl gehabt beim Aufwachsen, dass ich meine Familie verstecken möchte, dass ich Dinge verstecken muss. Weiß nicht, da immer das Gefühl, das, was zu Hause passiert, darf absolut unter keinen Umständen in irgendeiner Form nach außen getragen werden. Ich bin eine Brücke nach außen, die eigentlich ganz schnell ganz viel zerstören kann, wenn sie unvorsichtig ist, vor allem als wir noch keinen festen Aufenthaltstitel hatten. Und ich glaube, so geht's vielen Menschen, die irgendwie migriert sind. Vor allem, glaube ich, Kindern, die früh nach Österreich gekommen sind oder eben einfach als Kinder nach Österreich gekommen sind. Und ja, das war irgendwie teilweise ja unangenehm, irgendwie da durchzugehen. Aber hat auch gut getan. Also das Schreiben hat auch gut getan. Genau, gewisse Dinge einfach jetzt auch als Erwachsene zu reflektieren. Sie auch irgendwie ein bisschen anders einzuordnen und auch mich in gewisse Familienmitglieder hineinzuversetzen.
Ultra spannend. Am Anfang des Buches, ich habe eine richtige Inhaltsanalyse durchgeführt, gefühlt, sorry, aber am Anfang des Geil. Buches schreibst du, ich hatte meinen Teil des Integrationsversprechens eingehalten. Ich hatte den Ausländer in mir erfolgreich wegintegriert. Stimmt das? Hast du das Gefühl, du bist halt kein Ausländer in Anführungszeichen mehr oder vielleicht als zweite Frage, wie viel Ausländerin ist noch in dir drin?
Ich habe schon teilweise das Gefühl gehabt, dass ich sehr viel verleugnet habe von mir beim Aufwachsen. Ich bin auch in einer super österreichischen Mitte aufgewachsen. Also ich war wirklich an Schulen, wo es wenig Migranten, Migrantinnen gab. Ich habe wenig migrantische Freundinnen und Freunde gehabt. Und da habe ich schon immer das Gefühl gehabt, ich versuche irgendwie da jetzt irgendwas von mir absolut wegzuschneiden, weil es war auch nicht immer nur Zufall, dass das so passiert ist. Ich habe mich auch ganz lange geschämt für meinen Background oder kulturellen Background oder wie auch immer man das nennen möchte, für meine Familie, für verschiedenste Dinge. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal anders, wenn man in einer größeren Stadt aufwächst, kann ich mir vorstellen. Ich glaube, das ist einfacher, dass man auch, weiß nicht, ja, Zugang findet zu migrantischen Gruppen und da dann nicht so eine Scheu auch entwickelt im Endeffekt davor, auch mit Migrantinnen abzuhängen. Aber ich habe das definitiv eine Zeit lang gehabt und war definitiv, ja, ich glaube auch sehr viel internalisierte Ausländerfeindlichkeit in mir gehabt, ganz bestimmt, oder Rassismus, genau. Also das war ganz bestimmt lange Thema.
Und wann kam der Punkt, wo du dachtest, okay, da möchtest du was ändern? Oder wo es keine Scham mehr hervorgerufen hat? Ich fühle mich gerade wie ein Therapeut, I'm so sorry.
Alles gut, das sind gerade Therapie schlecht. Überhaupt, ich rede in den letzten Wochen so viel über mich und meine Gefühle in verschiedensten Medien. Das ist wirklich ein bisschen eine kostenlose Therapiesitzung. Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich einen Punkt gab, wo das aufgehört hat, jetzt in dem Sinn, aber ich glaube, es ist einfach, ich finde, bin besser darin geworden, gewisse Ambivalenzen auszuhalten und gewisse Unklarheiten, sage ich jetzt einmal, auch auszuhalten und mit uneindeutigen Antworten zu leben und ohne, dass sie mich jetzt irgendwie fertig machen. Und ich glaube, das war ein Prozess. Ich glaube nicht, dass es da unbedingt einen Punkt gab, jetzt so ein Aha-Erlebnis oder sowas in die Richtung. Aber ich glaube, dass mir geholfen hat, nach Wien zu ziehen. Hat mir geholfen, dass ich viele, viele, viele migrantische Freundinnen und Freunde gefunden habe und geredet habe über, also angefangen habe, diese Gefühle zu hören, die ich ja ganz lange nicht gehört habe, also nicht einmal wahrgenommen habe.
Diese guten Dekretzahlen oder dieses Stempel verfolgt sehr viele Ausländerinnen, Migranten, Migrantinnen, whatever. Und zum Beispiel im Buch auf Seite 82 sagt Renate, I know, right? I did my research.
I love it.
Renate, die einen sehr großen Teil in deinem Leben oder in der Jugend wahrscheinlich gespielt hat, hat gesagt, ihr werdet nicht wie die anderen Ausländer, ihr würdet zu den guten, also Klammer, Ausländern gehören. Wie war das für dich? Und vielleicht auch als zweite Frage, was heißt es für dich eigentlich, einer der Guten zu sein oder gut integriert zu sein?
Das ist ja so ein komisches Kompliment und eigentlich ein herabwertendes Kompliment, so Pick-me-Ausländer zu sein, sozusagen. Und es steckt eben auch eine tiefe Abwertung darin, gegenüber der Gruppe der Migrantinnen und Migranten. Also als ich klein war, habe ich das als Kompliment empfunden, tatsächlich. Und später habe ich es entlarvt. Genau. Ja, und was bedeutet gut integriert sein? Ich glaube, darauf gibt es nicht wirklich eine Antwort. Ich glaube, es ist die Frage, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Die Frage wird halt meistens nur aus der Perspektive der Mehrheitsgesellschaft gestellt und weniger aus der Perspektive der migrantischen Gesellschaft. Oder man muss jetzt nicht nur von Migrantinnen sprechen, man kann ja auch, weiß nicht, zum Beispiel queere Personen fragen, ob sie sich gut integriert fühlen in der Gesellschaft, ob sie sich gut aufgenommen fühlen. Und ich bin mir auch sicher, dass man da ganz unterschiedliche Antworten bekommen wird. Und genauso, ich glaube, es wäre mal gut, Migrantinnen das zu fragen, inwieweit sie sich gut aufgenommen fühlen. Und vielleicht kann man dann eine bessere Antwort auf diese Frage finden. Aber letztlich hatte ich den Eindruck beim Aufwachsen, dass gut integriert bedeutet, dass man eben eigentlich komplett assimiliert ist und auch gewisse Merkmale an sich hat, die man noch gar nicht beeinflussen kann, wie Hautfarbe, Religion, ja, und so weiter. Und das ist natürlich ein Problem, weil dann kannst du dich eigentlich nie integrieren.
Mhm. Aber glaubst du, man wird irgendwann angenommen von der Mehrheitsgesellschaft, weil das Ding ist, man kann es ja versuchen, wie viel man möchte. Du kannst irgendwie Käsespätzle essen, wie viel du möchtest, oder Dirndl tragen und sonst was. Aber irgendwo werden Leute irgendwas finden, wo sie sagen, okay, aber du bist trotzdem nicht einer von uns. Mhm. Und das ist ja das Ding, was ein bisschen schlimm ist, weil es gibt ja kein richtiges Integrieren. Integration ist ja, also diese gute Integration ist ja ein Scheißwort im Endeffekt. Weil, ja,
absolut.
Was hat das zu bedeuten? So, was müssen Menschen machen, um diese Messlatte zu erreichen, die sie aufgestellt haben, die wahrscheinlich unrealistisch ist. Arsch.
Ja, ich glaube, die Bewertung hört nie so ganz auf. glaube ich. Und ich frage mich immer, ich finde die Frage ist immer, wenn du eine Straftat begehen würdest, die es in die Zeitungen schafft, würde dein Geburtsort erwähnt werden? Oder dein kultureller Background oder deine Staatsbürgerschaft oder was auch immer. Ich finde, das ist ein ganz guter Gradmesser, um zu wissen, irgendwie, wurde die Person wirklich aufgenommen oder nicht? Weil natürlich steht auch nicht, also bei einem französischen oder italienischen oder was auch immer Staatsbürger steht vielleicht nicht so schnell, weil die Staatsbürgerschaft bei einer Straftat in den Zeitungen oder der Background irgendwie. Wird vielleicht niemand schreiben, ja, der mit italienischen Wurzeln hat das und das gemacht. Oder mit deutschen Wurzeln, ist jetzt mein Eindruck von Zeitungen lesen sozusagen, sage ich jetzt mal. Ich finde das irgendwie ein bisschen ein Gradmesser. Und was ich auch irgendwie in dem Zusammenhang irgendwie ganz spannend finde, ich finde, es gibt auch ein Übermaß an Integration. Und ich habe den Eindruck, es gibt einen Platz für Migranten in der Gesellschaft. Und wenn sie mehr erreichen als diesen Platz, unter Anführungszeichen, dann kommt es wieder auch mal zur Diskriminierung. Ich weiß nicht, ich habe das Beispiel schon oft angeführt, aber Beispiel Alma Sadic. Als sie Justizministerin wurde, hat sie so viel Hass kassiert, dass sie unter Polizeischutz gestellt werden musste. Weil gleichzeitig, weiß nicht, Melissa Erkut hat das urschön in ihrem Buch Generation Haram beschrieben. Als Frauen mit Kopftüchern Toiletten geputzt haben, hat sich niemand beschwert. Aber als sie Lehrerinnen geworden sind, hat sich dann plötzlich jeder beschwert. Also irgendwie so dieses Narrativ von wegen, wenn du viel leistest und wenn du dich, also als wäre Integration automatisch Leistung, sind alle Menschen mit österreichisch autochthonen Background, sind die, leisten die so viel, dass sie der Maßstab sind? Ich weiß nicht, wenn ich mich am durchschnittsautochthonen Österreicher orientiere, der ist nicht Justizminister oder weiß nicht was alles, oder der ist nicht perfekt in jeder Hinsicht. Und gleichzeitig wird das irgendwie ein bisschen von Migranten erwartet, aber dann, wenn sie es machen, dann ist es manchmal auch zu viel. Ja, it's just fucked up.
Es gab mal diesen Vorfall, weil du gerade Alma Sadic erwähnst, das ist echt lange her, 2019, wo sie eine Rede gehalten hat im Parlament. Und irgendein Typ, ein älterer Mann, hat irgendwie rausgeschrien gehabt, ja, Alma Sadic, wir sahen hier nicht in Bosnien, also für die Deutschen, wir sind hier nicht in Bosnien. Und das hat halt irgendwie voll die Welle ausgelöst, weil was hat ihre Herkunft damit zu tun? Und ich habe damals ein Interview mit ihr geführt für das Biber-Magazin tatsächlich. Und sie meinte, glaube ich, zu mir im Telefon, so, was muss man noch machen? Die Frau hat halt studiert in den USA, aber ist halt irgendwie hergekommen nach Österreich, um Justizministerin zu werden oder also Politik zu machen auf jeden Fall. Wann ist man genug österreichisch, dass man nicht in Verbindung gebracht wird mit seiner Herkunft? Weil was hat so die österreichische Politik zu tun mit der, I don't know, vermeintlichen, in Anführungszeichen, Politik aus Bosnien?
Ja.
Und das ist halt nicht okay im Endeffekt.
Nein.
Ja. Austria ist fucked up.
Ja, aber ich glaube nicht nur Österreich. Ich glaube, es ist leider ein recht internationales Phänomen.
Yeah, I think so.
Aber gut, wir leben in Österreich und Österreich ist auch besonders gut darin, kann man auch sagen.
Als du groß geworden bist, ich meine, du meinst ja, du bist in einem sehr autochthonen Umfeld groß geworden, aber hast du trotzdem so eine Art Kulturclash erlebt? Zum Beispiel bei mir war es halt meistens so, dass ich zum Beispiel Streits mit meinen Eltern gehabt habe, weil ich eine andere Auffassung vom Leben hatte als sie oder allgemein andere politische Meinungen. Ich bin halt, das hört sich so komisch aus, irgendwie auszusprechen, aber ich bin halt eher feministisch veranlagt und rede halt in die Richtung, weil ich nicht daran glaube, dass Leute irgendwie mit Anfang 20 heiraten müssen, weil wir sind aus dem Kosovo. Und für sie ist halt total normal, dass man mit 20 Kinder bekommt und heiratet und irgendwie seine Generals annimmt. Und das hat bei mir eben diesen Kulturclash ausgelöst, weil ich immer mich niemals so richtig verbunden gefühlt habe mit keiner der Kulturen. Hattest du auch sowas in die Richtung?
Ja, immer wieder und hab's auch noch immer wieder ganz bestimmt. Je nachdem, mit welchem Familienmitglied ich rede. Aber ich habe auch das Gefühl, es ist auch oft eine Generationenfrage und da vermischt sich wahrscheinlich einiges. Aber ja, das habe ich definitiv auch, nur fällt mir jetzt natürlich kein konkretes Beispiel an. Aber ja, auch was Familienplanung angeht, kann ich da auch irgendwie ganz gut dazu relaten, dass es da definitiv auch unterschiedliche Vorstellungen gab und gibt immer wieder.
Würdest du sagen, es war für dich schwer, in Wiener Neustadt aufzuwachsen? Ich meine, du hast ja schon gesagt, dass du untergehst in der Masse. Aber ich meine, trotzdem ist man ja trotzdem der Jugo irgendwo, würde ich jetzt pauschal sagen, für einige, sobald sie den Nachnamen hören.
Ja.
Was für dich schwer, als Migrierkind in Wiener Neustadt aufzuwachsen?
Ja und nein. Wie gesagt, ich glaube, ich habe sehr, sehr viele Privilegien, die andere Migrantinnen und Migranten nicht hatten. Also ich glaube, mir ging es eigentlich was ganz relativ einfach. Aber es gab definitiv nicht nur Momente, auch Phasen, wo ich genau das Gefühl hatte, ich bin halt der Ausländer und irgendwie sei es jetzt, weiß nicht, also dass man halt verarscht wird von Klassenkolleginnen oder Freundinnen, Bekannten, dass man dann noch irgendwie mitmacht bei diesen Witzen. Also ich habe lange auch mitgemacht bei diesen Stereotypen irgendwie aus Angst, dass es irgendwie, oder aus ich habe mir gedacht, das ist irgendwie besser, wenn ich dann diese Witze irgendwie auch drüber lache, habe dann wahrscheinlich auch die Leute damit befeuert, die Witze weiterzumachen. Aber ich dachte mir, die haben kein Recht, jetzt irgendwie jetzt zu sagen, halt stopp, das verletzt mich. Also, weiß nicht. Ja, also es war sicher teilweise, war sicher schwierig, aber wie gesagt, ich glaube einfach, dass Aufwachsen generell recht schwierig ist. Ich glaube, Aufwachsen in ländlicheren Regionen, und ich sage das bewusst, Wiener Neustadt ist eher eine ländlichere Region, ist einfach oft, wenn man ein bisschen vielleicht auch andere Ideen hat vom Leben, oft auch einfach schwieriger. Ich hatte schon immer den Eindruck, es gibt eine richtige Art zu leben, und alles andere wird irgendwie kritisch beäugt, und das fand ich grundsätzlich stressig. Ob es jetzt wirklich immer per se am Migrationshintergrund liegt, kann ich jetzt nicht so sagen, spezifisch, aber ja, es gab definitiv diese Momente.
Hast du mal überlegt, das Buch in BKS zum Beispiel zu schreiben oder übersetzen zu lassen? Weil ich kann mir vorstellen, dass es sehr viele Menschen gibt, die interessiert daran sind, aber eben nicht diese, die halt die deutsche Sprache zwar mächtig sind, aber vielleicht nicht die Sprache so gut können, dass sie das Ganze verstehen oder halt es interpretieren können. Gibt's da die Überlegung?
Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe das auch eigentlich dem Verlag beim Unterzeichnen meines Vertrags gesagt. Ich möchte bitte unbedingt, dass das Buch übersetzt wird. Das ist mir sehr wichtig. Hoffentlich passiert das, aber das ist anscheinend alles dauert im Buchwesen. Das ist bislang mein Eindruck, weil das dann, glaube ich, die muss man Übersetzer finden, noch, glaube ich, oft, das machen auch noch oft andere Verlage, aber das ist schon, das wäre schon mein Wunsch auf jeden Fall, oder wäre mir wichtig auch, weil eben genauso wie du sagst, ich glaube nicht, dass es Menschen unbedingt in Montenegro jetzt unbedingt interessiert, weil oft, wenn ich von meinen Problemen und Bedürfnissen und Gefühlen sozusagen im Zusammenhang mit Migration in Montenegro erzähle, schauen die mich alle an, als wäre ich irgendwie, weiß ich nicht, als wäre ich wahnsinnig und sind halt für die einfach absolute First World Problems. Ja. Und sind sie wahrscheinlich auch irgendwo in ihren Augen bis zu einem gewissen Grad, beziehungsweise sie können sie einfach nicht nachvollziehen und sie sagen einfach, ja, sehr froh, dass du dort lebst, einfach, und halt die Klappe ein bisschen. Also, beziehungsweise ja, sie können es einfach nicht nachvollziehen, weil sie die Erfahrung nicht gemacht haben.
Ich weiß gar nicht, du bist aus Montenegro. Würdest du sagen, siehst du dich eher österreichisch oder montenegranisch? Sag man das so, montenegranisch, kann man das sagen? Sorry.
Ich glaube montenegrinisch. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich sag das einfach nur so. So, Montenegro ist auch so weird, weil es ist ja italienisch. Ich weiß gar nicht, wie es genau, also irgendwelche Italiener sind halt anscheinend Montenegro vorbeigefahren, haben gesagt, das ist ein schwarzer Berg, nennen wir es Montenegro. Es ist ja nicht, das ist so random. Schwierig. Aber ich stelle mir diese Frage auch nicht mehr wirklich, weil ich mir denke, für mich ist sie nicht mehr so wichtig. Sie war mir mal sehr wichtig, und ich habe mir gedacht, ich muss mich jetzt unbedingt in eine Schublade einordnen. Und darum geht es letztlich auch in meinem Kabarettprogramm, das man besuchen kann, wenn man möchte. Ein bisschen um dieses, eben die Suche eigentlich nach Identität und die Suche nach einer absoluten Zugehörigkeit nach einer Schublade, in die man perfekt passt, was sich natürlich irgendwann ein bisschen als eine Lüge im Endeffekt herausstellt, weil Menschen sind einfach alle individuell, nicht nur Migrantinnen und Migranten, und dieses Schubladendenken passt halt in den wenigsten Fällen zu uns. Das heißt jetzt, wenn es um Migration geht, um Gender oder whatever, das passt halt selten. Aber darum stelle ich mir diese Frage ehrlich gesagt nicht mehr so wirklich. Wenn ich in Montenegro bin, fühle ich mich urösterreichisch zum Beispiel. Denke ich mir so.
Da bist du aber die Ausländerin.
Keine Ahnung. Ja. Also in Montenegro fühle ich mich auch mehr Ausländerin natürlich als in Österreich, weil ich lebe dort nicht. Ich kann zwar die Sprache, ich sehe so die Ähnlichkeit zu meinen Familienmitgliedern, die dort leben und reden anders als ich, aber irgendwie. Ja, es ist ganz weird.
Fragen Sie dich, wo es besser ist, weil immer, wenn ich in Kosovo bin, fragt irgendjemand, auch Leute aus dem, nicht mal Leute, die ich kenne. Es gibt so kleine Minishops im Dorf. Ich gehe hin und kaufe was zum ersten Mal und sie so, du bist ja zurück aus Österreich. Wo ist es besser? Hier oder dort? So, ja. Leave me alone. Ich will einfach nur mein Brot haben.
Ja, aber ich mag das Ur. Ich weiß nicht, ob das in Kosovo auch so ist, aber ich nehme jetzt mal an, dass das ja auch eben, dass man irgendwie schneller mal ins Gespräch kommt, auch mit Fremden jetzt, sag ich mal, oder halt einfach, ja, dass man halt irgendwie einfach quatscht mit Menschen. Ich mag das eigentlich voll gerne. Mich vermisst das ein bisschen in Österreich. Aber ich habe das Gefühl, in Montenegro zumindest, in dem Kreis, wo ich mich bewege, ist es oft die Frage, wo ist es schlechter? Also so ein bisschen ein grundsätzlich, weiß ich nicht, ein bisschen oft auch pessimistischer Blick oder so ein, das Leben ist hart, das ist die Prämisse, das Leben ist nirgends einfach, das Leben ist einfach hart und schwierig, man arbeitet viel und das ist es und weiß nicht, die Frage ist auch immer, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber zum Beispiel man fragt zum Beispiel oft in Montenegro, man fragt nicht, wie geht's dir, sondern man fragt, wo bist du? Man fragt, was machst du? Man fragt irgendwie selten, wie geht es dir? Man geht selten auf diese Gefühlsebene, sondern man fragt, was arbeiten deine Eltern? Es ist irgendwie sehr alles so, ja, irgendwie so eben Arbeit und Sein, aber nicht Fühlen. Das finde ich, weil es jetzt ein bisschen geht, ziemlich von deiner Frage weg, aber.
Ich finde das urspannend, weil wir fragen schon, wie geht's dir? Ja, also in Kosovo zumindest fragt man halt, wie geht's dir? Oder halt zumindest in meinen Umfeldern. Aber witzigerweise sagt man nur, gut. Also man niemand würde sagen, so, boah, nee, ich habe irgendwie voll schlechte Zeit gehabt und irgendwie ging's mir mental nicht gut und genau, ich mache jetzt mehr Sport, weil ich brauche so diese Auszeit. Nein, du kannst Depressionen haben und sagen, gut.
Ja, jeder hat Depressionen, so. Ja.
Und dann tut man irgendwie sich aufregen über gewisse Dinge, aber du würdest niemals irgendwie zugeben, wie es dir wirklich geht. Das finde ich so witzig.
Of course not. Yeah.
Aber voll. Ich finde es halt witzig, weil ich habe mir das irgendwie ein bisschen so angeeignet. Ich frage halt Leute wirklich, auch hier in Deutschland und in Berlin und sonst wo auch in Österreich, ich frage Leute so, wie geht's dir aber mit dem, ich will wirklich wissen, wie es ihnen geht. Und manchmal fragen mich Leute aber nicht zurück. Und das muss man halt aber machen. Bei uns tut man halt auch zurückfragen, auch wenn es beiden Seiten scheiße geht. Mir ist aufgefallen, so Berliner Frage manchmal nicht zurück. Du fragst so, hey, wie geht's dir? Gut.
Ja. Es ist so wie Hallo. So amerikanisch.
Ach, schrecklich. Anyway, ich würde einfach in die letzte Frage springen. Das ist eigentlich meine Lieblingsfrage. Ich hoffe, I hope you like it too. Und zwar, stell dir vor, dein inneres, ich sage schon, richtig Therapie. Nein, stell dir vor, dein 15-jähriges Ich steht vor dir. Welchen Tipp würdest du ihr mitgeben wollen?
Das ist nicht das erste Mal, dass ich diese Frage gestellt bekomme, aber jedes Mal überrascht. Ja. Ich habe jedes Mal keine Ahnung. Ich will irgendwie sagen, nimm dich nicht so wichtig, aber aus dem Grund, im Sinne von, die Emotionen, die du jetzt hast, wirst du nicht für immer haben und sie werden vergehen und es werden neue kommen, es werden vielleicht doch mal schlimmere kommen, es werden aber auch wieder bessere kommen. Im Endeffekt ein bisschen, glaube ich, etwas in die Richtung. Also nimm dich nicht zu ernst vielleicht ein bisschen, würde ich vielleicht sagen. Macht das Sinn?
Schon. Also, I mean, if it does for your younger self. Sie wird's verstehen. Die 15-jährige Irina wird es verstehen.
Ja.
Oder, oh mein Gott.
Alle Zuhörerinnen so, was labert
sie? No. Aber was würdest du denn meinen Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben von dieser Folge, was von deinem Leben oder everything, was halt gerade einfällt?
Boah, ich bin auch so kacke im Tipps geben, weißt du, so, ich bin so pädagogisch komplett wertlos. Nein, aber ich find's sehr hilfreich, eben mir einen Kreis an Menschen zu suchen, eine chosen family irgendwo, die mit der ich einfach offen reden kann. Ich finde, das war, glaube ich, das Wichtigste und mir auch ein bisschen Mut zu haben, gewisse Dinge auch loszulassen und jetzt wird's esoterisch, aber irgendwie in mich selbst zu vertrauen, dass ich irgendwie eh liebenswürdig bin und dass ich sozusagen eh auch, ja, dass ich auch einfach Leute finden kann, die, wo ich mich wohlfühle. Ich glaube, das würde ich sagen, weil ich finde, man bleibt ja oft in verschiedensten Beziehungen. Jetzt, ich rede jetzt gar nicht von Liebesbeziehungen, sondern Freundschaftsbeziehungen. Wenn man sich auch oft denkt, man verdient irgendwie nichts anderes. Nicht unbedingt was Besseres, aber nichts anderes. Ja. Und ja.
Ja, see, das ist doch voll der gute Tipp. Ich, you can do it. Oh Gott. aber wir sind schon am Ende der Folge angelangt. Irina, das war voll das coole Gespräch. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht oder dir gefallen, auf jeden Fall.
Yes.
Alle Menschen, die noch zuhören sollten, nicht du jetzt deine Werbetrommel schwingen, dieses Buch gibt zu kaufen, überall, wo es Bücher gibt. Kauft es, lest es, schenkt es weiter an eure an Leute, die ihr halt kennt, keine Ahnung, bald ist Weihnachten, haha, also nicht bald, aber you know what I mean.
Oder ausborgen, man kann es auch ausborgen in diversen Bibliotheken. Ich freue mich einfach über jeden, der es liest.
Und sonst hast du noch irgendwas zu sagen, irgendwie über dein Kabarettprogramm oder was du noch zu tun hast in den nächsten Wochen?
Nein, ich freue mich, wenn Leute zu Lesungen kommen, die sind ganz nice. Genau, kommen sie.
Fancy. Ja.
Die Links, die Termine sind irgendwo auf meinem Profil ab.
Alright. That's it.
Yes.
Bye. Bis hoffentlich bald. Danke, Irina.
Dankeschön. Bye.